Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um Geschichte. Wir gehen zurück ins 19. Jahrhundert, genauer genommen in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Ort, das Russische Reich.
Am 1. März 1881 kam der russische Kaiser Alexander II. Durch einen Bombenanschlag ums Leben. Alexander II. War trotz seines Reformeifers und den Wünschen, die russländische Gesellschaft umzustrukturieren, zu modernisieren, bei der revolutionären Bewegung verhasst. Und dementsprechend war dieses Attentat nicht etwa ein Zufall, sondern das Ergebnis einer jahrelangen Jagd, die diese terroristische Gruppierung, die Narodnaja Volja, auf den Zaren verübt hat.
Die Ermordung Alexander II. War ein terroristischer Anschlag. Solche terroristischen Anschläge, die gab es im Russischen Reich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einige. Und genau um die geht es heute bei uns im Hörsaal in dem Vortrag von Anke Hillbrenner. Sie ist Historikerin und Professorin für osteuropäische Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Der Terrorismus im Russischen Reich im 19. Jahrhundert, der ist, sagt sie, ein wichtiges Beispiel für die historische Terrorismusforschung. Warum? Weil, sagt Hillbrenner, sich an ihm eins sehr deutlich und klar zeigen lässt. Und zwar, wie die Entstehung von Medien, von Massenmedien, von einer breiten medialen Öffentlichkeit, ja teilweise von einer weltweiten Öffentlichkeit, wie das alles zusammenhängt mit terroristischer Gewalt. Denn terroristische Gewalt, sagt Hillbrenner, braucht eine solche Öffentlichkeit. Terrorismus will auf der einen Seite Unsicherheit und Schrecken verbreiten, aber er will auch Sympathie und Unterstützung haben. Wie Terroristinnen und Terroristen in Russland im 19. Jahrhundert versucht haben, das zu erlangen und wie sie versucht haben, die Opfer ihrer Anschläge als Täter und sich selbst als Opfer darzustellen, das erzählt Anke Hillbrenner in ihrem Vortrag. Er hat den Titel Gewalt als Sprache der Straße, Terrorismus und die Suche nach emotionaler Gemeinschaft im Russischen Reich. Sie hat diesen Vortrag am 2. März 2023 gehalten im Rahmen des Programms der Bürgeruniversität der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Das ist meine Habilitationsschrift, Gewalt als Sprache der Straße. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich Ihnen ein Buch, das bisschen mehr als 350 Seiten lang ist und ja eigentlich eine Qualifikationsarbeit darstellt, also dementsprechend nicht unbedingt für die Vermittlung gedacht ist, sondern eher für die Forschung geschrieben ist. Wie kann ich das heute Abend hier für unseren Zweck runterbrechen? Dementsprechend habe ich gedacht, wir machen das anhand dieser vier Fragen. Worum geht es überhaupt in meinem Buch? Und die Reihe heißt ja Forschung im Fokus, also warum ist das für die Forschung interessant? Dann drängt sich natürlich immer auf, zumal bei einer Qualifikationsschrift, was ist daran eigentlich neu? Und das wäre was, was uns vielleicht auch in die Diskussion hineintragen kann, was ist daran heute überhaupt relevant? Also können wir etwas für heute, für unsere Gegenwart daraus mitnehmen? Aber das wird sozusagen am Ende der Veranstaltung kommen. Dementsprechend möchte ich Sie jetzt zunächst mal mit der Geschichte des Terrorismus im Russischen Reich bis 1917 vertraut machen. Denn darum geht es in meinem Buch. Was ist mit Terrorismus gemeint? Ich denke, das ist eine wichtige Frage und ich möchte das schon hier einführen, denn es kommt häufig zu Missverständnissen, was eigentlich mit Terrorismus gemeint ist. Und dementsprechend würde ich mich zunächst mit dieser Frage beschäftigen. Ich habe Ihnen hier ein Zitat mitgebracht von Peter Waldmann. Das ist ein deutscher Politologe, der ebenfalls zum Terrorismus gearbeitet hat. Allerdings weniger zum russländischen Terrorismus, sondern generell zum Terrorismus allgemein. Und Peter Waldmann hat folgende Definition für Terrorismus vorgeschlagen, die ich Ihnen hier kurz zur Kenntnis bringe. Unter Terrorismus sind planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge aus dem Untergrund gegen eine politische Ordnung zu verstehen. Sie sollen vor allem Unsicherheit und Schrecken verbreiten, daneben aber auch Sympathie und Unterstützung erzeugen. Das ist vielleicht zunächst mal nicht das, woran Sie gedacht haben, als Sie das Wort Terrorismus gehört haben oder als Sie das Wort Terroristen oder wenn Sie über Terrorismus, Terroristen nachdenken. Und es ist in der Tat so, dass der Begriff des Terrorismus ja eine etwas diffizile Begriffsgeschichte hat. Und damit möchte ich mich kurz auseinandersetzen. Es gibt das Bonmot des einen Terroristen, ist des anderen Widerstandskämpfer. Der Begriff des Terrorismus ist ganz offensichtlich sehr stark normativ aufgeladen und sehr stark häufig wertend. Also das Wort Terrorismus impliziert eben, dass die Gewalt, die Terroristen anwenden, illegitim ist. Deshalb ist es eigentlich häufig eine Fremdbezeichnung, eine Feindbezeichnung, die eben als politischer Kampfbegriff benutzt wird. Das impliziert, dass es eben eine im politischen Sinne richtige Seite gibt und eine falsche Seite. Und das ist eben sozusagen die Dialektik zwischen Terrorismus und Widerstandskämpfer. Der Begriff, den Waldmann vorgeschlagen hat, der macht diese Wertung ja nicht, wie Sie sehen. Ne? Also der spricht davon, dass es Gewaltanschläge sind, die aus dem Untergrund gegen eine politische Ordnung heraus verübt werden. Das verweist auf eine gewisse Asymmetrie. Ne? Die Täter des Terrorismus sind meistens kleine Gruppen, die aus dem Untergrund agieren, während das Ziel häufig eine politische oder staatliche Ordnung ist, zumindest das intendierte Ziel. Nicht immer sind die Opfer gleichbedeutend mit dem Ziel. Das ist auch etwas, was wir heute Abend uns noch anschauen werden. Das Ziel des Terrorismus ist es nicht etwa, jemanden zu töten, obwohl das sozusagen als Mittel zum Zweck häufig geschieht. Das Ziel ist es, Unsicherheit und Schrecken zu verbreiten, aber auch Sympathie und Unterstützung zu erlangen. Waldmann macht in diesem Sinne eine Kommunikationstheorie des Terrorismus auf, in dem Terrorismus ein Mittel der Kommunikation ist, ein Mittel, um Gesellschaft zu erreichen, mit Hilfe der terroristischen Tat. Deshalb ist Terrorismus eine Taktik und keine politische Ideologie oder so per se. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen, das ist Ihnen allen bekannt, die Terrorismus ausüben. Es können religiöse Gruppierungen sein, es können politische Gruppierungen sein, die eher auf der linken Seite des politischen Spektrums verortet sind, wie etwa in Deutschland in den 1970er Jahren, wenn Sie an die Rote Armee-Fraktion denken. Es gibt aber auch Terrorismus auf der rechten Seite des politischen Spektrums, wenn Sie etwa an den sogenannten NSU denken. Und das war im Russischen Reich nicht viel anders. Der Begriff des Terrorismus wird häufig abgegrenzt vom Begriff des Terrors. Nicht im allgemein umgangssprachlichen Bereich, wo diese Begriffe häufig synonym genutzt werden. In der Forschung sprechen wir etwa vom stalinistischen Terror. Und das ist dann der Terror eines Staates, einer staatlichen Institution gegen die eigene Bevölkerung, während Terrorismus in der Forschung die Gewalt der kleinen Gruppe, der Untergrundkämpfer gegen eine Obrigkeit ist. Und mit diesem Terrorismus und nicht mit einem staatlichen Terror wollen wir uns heute beschäftigen. Wobei meine oder die russländischen Terroristen natürlich dem Staat lange vor dem Ende des Zarenreiches bereits einen staatlichen Terror, staatliche illegitime Gewalt unterstellt haben. Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass Terrorismus zumindest als Legitimationsstrategie immer voraussetzt, es gibt eine Gewalt, gegen die diese Gewalt, die die Terroristen ausüben, legitim erscheint. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist sicher das prominenteste Beispiel eines terroristischen Anschlags im 19. Jahrhundert im Russischen Reich. Am 1. März 1881 kam der russische Kaiser Alexander II. Durch einen Bombenanschlag ums Leben. Der Zar Alexander II. War der sogenannte Befreierzar, war ein Reformer auf dem russländischen Thron, galt als Liberaler und dementsprechend war er eigentlich, oder so wird es häufig auf den ersten Blick anmuten, eine Art ja unwahrscheinliches Opfer eines solchen terroristischen Anschlags. Und damit können wir uns möglicherweise auch später bei der Frage der Relevanz noch beschäftigen. Alexander II. War trotz seines Reformeifers und den Wünschen, die russländische Gesellschaft umzustrukturieren, zu modernisieren und sogar eine Konstitution einzuführen, bei der revolutionären Bewegung verhasst. Und dementsprechend war dieses Attentat nicht etwa ein Zufall, sondern das Ergebnis einer jahrelangen Jagd, die diese terroristische Gruppierung, die Narodnaja Volja, auf den Zaren verübt hat. Und am 1. März 1881 war es dann soweit, nach einer langen Reihe in Anführungsstrichen erfolgloser Attentate explodierten dann zwei Bomben am Katharinenkanal. Sie sehen das hier auf diesem Stich aus einer illustrierten Zeitung, die eben dann 14 Tage später diesen Stich veröffentlicht hat. Und daran erkennen Sie auch schon eine weitere, ja, wichtige Botschaft. Die Medien spielen eine wichtige Rolle. Also Peter Waldmann hat ja von Terrorismus als Kommunikationsstrategie gesprochen. Wir ja gehen eigentlich davon aus, dass der Terrorismus so im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, anfängt und die Existenz und Entstehung von Massenmedien spielen eine wichtige Rolle. Weil ohne diese Medien ja die Botschaft der Terroristen gar nicht transportiert werden kann. Und wir haben es eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Russischen Reich mit einer entstehenden medialen Öffentlichkeit zu tun, die zwar noch unter den Bedingungen von Zensur als gelenkte Öffentlichkeit bezeichnet wird, aber wir haben eine sehr stark politisierte und auch recht weit verbreitete Öffentlichkeit, die eben über Zeitungen, über Massenmedien hergestellt wird. Und deshalb ist eben der Terrorismus im Russischen Reich im späten 19. Jahrhundert auch so ein wichtiges Beispiel für die Terrorismusgeschichte, weil man hier eben diese Verknüpfung zwischen Entstehung einer Medienöffentlichkeit und Entstehung terroristischer Gewalt sehr gut beobachten kann. Damit bin ich schon bei meinem zweiten Punkt. Warum ist Terrorismus im Russischen Reich überhaupt ein Forschungsthema, über das vielleicht Interesse, was ich individuell daran hatte, hinaus? Es handelte sich eben bei diesen Terroranschlägen um spektakuläre Ereignisse, wie etwa dieses Bombenattentat, was ich Ihnen eben gezeigt hatte. Dem waren zum Beispiel Anschläge auf den Zarenzug vorausgegangen oder auch eine Bombe, die im Winterpalast in St. Petersburg explodiert ist, die eben durch diese mediale Ausstrahlung nicht nur im Russischen Reich, sondern in der ganzen Welt Aufmerksamkeit bekommen haben. Es sind ja Medienereignisse in den Zeiten, globale Medienereignisse in Zeiten des Entstehung eines medialen Massenmarktes gewesen. Gerade der 1. März 1881, in dem eben ein gekröntes Haupt, eine wichtige politische Person im globalen Maßstab, ermordet worden ist, gerade dieser 1. März gilt in der Geschichtsforschung als einer der Global Moments, also der globalen Ereignisse, der überall wahrgenommenen Ereignisse des 19. Jahrhunderts. Und möglicherweise war es das, was dazu führte, dass Terrorismus von Zeitgenossen sehr stark als russische Methode wahrgenommen wurde. Das war der Begriff, den die Menschen im 19. Jahrhundert davon hatten. Wenn sie von Terrorismus sprachen, dann sprachen sie häufig von der russischen Methode. Oder das Russische Reich galt als Wiege des Terrorismus, als eigentlich mithin der Ort, an dem Terrorismus erfunden wurde, sozusagen als politische Taktik. Das ist, das kann ich gleich als Disclaimer vorwegnehmen, das ist nicht der Fall. Terroristische Anschläge gab es im 19. Jahrhundert in anderen Ländern auch. Wenn man überhaupt einen sozusagen Geburtsort finden wollte, dann könnte man vielleicht vom revolutionären Frankreich sprechen, auf dem sich eben auch die russischen Terroristen immer wieder beriefen. die Zeitgenossen der Akteure, mit denen ich mich beschäftigt hatte, waren etwa die französischen Anarchisten Ravachol. Und das war auch ein Wort für einen terroristischen Anschlagplan, Ravacholisieren. Und in Frankreich wurde auch die Methode entwickelt, genauer gesagt in Paris, eine Bombe in ein Kaffeehaus zu schmeißen. Und das ist auch ein Terroranschlag, mit dem ich mich beschäftigt habe. Das haben dann eben die Anarchisten im Russischen Reich eher nachgeahmt. Also, ne, das ist keine russische Methode, aber es ist bezeichnend, dass die Zeitgenossen es als russische Methode wahrgenommen und auch bezeichnet haben, denn das Russische Reich galt den Zeitgenossen sehr stark eben als rückständig, als irgendwie barbarisch und dementsprechend schien es zu passen, dass es so ein Ort der Gewalt war. Und dementsprechend hat sich eben diese Vorstellung vom Russischen Reich als Wiege des Terrorismus auch lange erhalten und dementsprechend finden sie auch viel Forschung zum Terrorismus im Russischen Reich. Und dementsprechend ist natürlich absolut legitim die Frage, was ist denn eigentlich neu an meiner Arbeit? Und da kommen wir ja auch noch dazu. Ganz kurz will ich Ihnen sagen, natürlich gibt es mehr Terroranschläge als eben diesen spektakulären Anschlag auf das Leben des Zaren Alexanders II. Um welche Ereignisse und um welchen Zeitraum geht es? Wir, und das ist aber tatsächlich auch die jüngere Forschung, teilen ein, zwei Phasen des Terrorismus im Russischen Reich. Und in meinem Buch habe ich mich, und das ist auch relativ ungewöhnlich, mit beiden Phasen beschäftigt und eben zwar diese beiden Phasen kenntlich gemacht, aber es ging mir doch darum, die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Phasen darzustellen. Und aus meiner Sicht gibt es da eben durchaus viele Zusammenhänge. Die erste Phase des Terrorismus im Russischen Reich, die ist eben relativ gut bekannt. Und dazu gibt es eigentlich auch am meisten Literatur. Und der Höhepunkt dieser Phase ist eben diese Ermordung Alexanders II. Ich hatte ja schon erwähnt, das war das ja sozusagen Ergebnis einer längeren Phase, in der die Terroristen immer wieder versucht haben, Anschläge auf das Leben Alexanders II. Zu verüben. Das war so ab den späten 1870er Jahren. Aber das allererste Attentat auf das Leben des Zaren im Russischen Reich fand statt am 6. April 1866. Ein Student namens Dmitri Karakosow hat versucht, den Zaren Alexander II., der normalerweise sich eben frei und ohne Leibwächter in der Stadt bewegte und morgendliche Spaziergänge in den Sommergarten unternahm, dann eben beim seinem Spaziergang im Sommergarten zu erschießen. Das hat nicht geklappt, weil er daneben geschossen hat, Dmitri Karakosow. Zum Glück sicher für viele. Also das ist eigentlich ein interessanter Fall, weil Karakosow wurde lange nicht als tatsächlicher Terrorist in dem Sinne wahrgenommen. Und wir kommen hier an ein Thema, das bis heute aktuell ist. Karakosow wurde von den Medien und auch tatsächlich von den Verfolgungsinstitutionen sehr stark pathologisiert. Er galt als geisteskrank, als irre, also es war nicht vorstellbar überhaupt, dass jemand wie Karakosow, also dass ein Student eben einen Anschlag auf das Leben Alexanders II. Planen sollte. Und Alexander II. Selbst hatte eben, nachdem Karakosow entwaffnet worden war, ihn gefragt, ob er Pole sei. Weil eben in Polen natürlich Aufstände gegen die russische Herrschaft in den 1860er Jahren stattgefunden hatten. Also eine sozialrevolutionäre Tat von links hatte niemand erwartet. Und dieser Diskurs, sind Terroristen eigentlich politische Handelnde oder geisteskrank sozusagen, den haben wir ja auch heute, dass eben der sozusagen sehr stark unterscheidet oder die Öffentlichkeit, die Medien und auch die Gerichte unterscheiden ja sehr stark dazwischen. Hier sehen wir, dass die Übergänge im Prinzip fließend sind. Es gibt ein ganz tolles Buch über diese Tat Karakosows und die Rezeption. Und das Argument, was ich sehr schlüssig finde, ist, damit mit der Tat Karakosows war eigentlich die Idee des terroristischen Anschlags auf Alexander II. Eingeführt. Und als der nächste Anschlag passierte, wussten alle gleich, was los ist. Und tatsächlich hatte Karakosow auch eine politische Organisation im Hintergrund, also hat sehr viele der Spezifika erfüllt, die wir eigentlich erwarten, wenn wir von einem Terroranschlag sprechen. Der Höhepunkt war die Ermordung Alexanders II., das hatte ich schon gesagt. Ich möchte Sie noch auf ein wichtiges Ereignis im Kontext der Terrorismusgeschichte dieser Zeit hinweisen. Und das ist das Attentat von Vera Sasulic auf den Generalgouverneur, man könnte auch sagen Bürgermeister von St. Petersburg am 24. Januar 1878. Sie haben gerade schon das Wort Gender Studies erwähnt. Dafür bietet sich die Geschichte des Terrorismus in besonderer Weise an, denn es ist etwas, was die Menschen seit jeher fasziniert hat, dass viele der Terroristen eigentlich Terroristinnen waren. Und das sozusagen große Vorbild für viele, die ihr nachgefolgt sind, war eben Vera Sasulic, die den Anschlag auf den Generalgouverneur verübt hat. Das Motiv war, dass Trepow gegen einen politischen Gefangenen die Prügelstrafe verhängt hatte, obwohl das nach den Reformen Alexanders II. Überhaupt nicht mehr sozusagen rechtmäßig war im Russischen Reich. Auf diese Prügelstrafe folgte ein großer Gefängnisaufstand und das war ein Skandal und ging eben abermals über die Presse raus in die letzten Winkel des Reiches und im südrussischen Penza hat eben Vera Sasulic, die eben durchaus eine revolutionäre Ambition hatte, davon erfahren, hat festgestellt, dass es niemanden gibt, der Trepow dafür zur Rechenschaft zieht, hat sich dann entschieden, diese Tat selbst zu rächen. Vera Sasulic hat dann eben unter einem falschen Vorwand eine Audienz Trepows besucht und auf ihn geschossen, hat ihn allerdings nur leicht verwundet und wurde dann ja festgenommen und kam vor Gericht. Und zwar vor ein Geschworenengericht. Das ist auch etwas, was es im Russischen Reich zu dem Zeitpunkt erst seit relativ kurzer Zeit gab. Und diese Geschworenen, und das ist sozusagen der große Moment des russischen Terrorismus gewesen, ein berühmter russischer Journalist hat von der Todesstunde der russischen Autokratie gesprochen. Diese Jury hat Vera Sasulic freigesprochen. Obwohl die Frage war, haben sie auf den Generalgouverneur geschossen und sie gesagt hat, ja. Und die Jury wurde gefragt, ist Vera Sasulic schuldig dieses Verbrechens? Und man hat sie eben freigesprochen, weil sie und vor allen Dingen ihr Anwalt sehr gut deutlich machen konnten, dass der eigentliche Schuldige der Generalgouverneur war, weil der eben diese infame Tat begangen hat, die Prügelstrafe gegen einen politischen Gefangenen zu verhängen. Und in diesem Moment des Freispruchs waren nicht nur die Massen, nicht nur die Arbeiter, nicht nur die Bauern, sondern die Menschen bis weit in die Funktionseliten des Russischen Reiches auf Vera Sasulic Seite. Und das ist der Moment, der entscheidend ist und der immer wieder versucht wurde, von den Vera Sasulic nachfolgenden Terroristen wieder aufzurufen. Diese große, und da kommen wir zu einem wichtigen Argument meines Buches, diese große emotionale Gemeinschaft, die sich an den Ungerechtigkeiten der zarischen Herrschaft rächen will, die Standesgrenzen überspringt und die es schaffen kann, sozusagen die alte Ordnung hinwegzufegen. Das ist eigentlich das, was auf Vera Sasulic Freispruch folgte. Und dementsprechend haben sich fast alle Terroristinnen und Terroristen immer wieder derselben Argumentation bedient. Es ging immer um diese Rache. Und Vera Sasulic galt eben als der Racheengel, der Engel der Rache, als Heilige, wurde als Märtyrerin verehrt. Und natürlich spielte ihr Geschlecht dabei eine Rolle. Also dieses Narrativ, das konnte man eben sehr gut über eine junge, unschuldige Frau erzählen, über einen, sagen wir mal, gewalttätigen Revolutionär, einen männlichen, wäre es sehr, sehr viel schwieriger gewesen, den Terroristen als Opfer und das Opfer als Täter darzustellen. In der zweiten Phase, und dementsprechend wird diese zweite Phase häufig viel weniger intensiv bearbeitet, haben wir es weniger mit einzelnen spektakulären Attentaten zu tun, sondern im Zuge der ersten russischen Revolution, die ihren Höhepunkt im Jahr 1905 erreicht und die erst 1907 so richtig abebbt, kommt es überall im Russischen Reich zu massiven Gewaltausbrüchen, antijüdischen Pogromen, Generalstreiks, die brutal von der Polizei niedergeschlagen werden, die berühmte Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potjomkin, an die sich viele von Ihnen vielleicht aus dem berühmten Film erinnern. Und im Kontext dieser ja Eskalation politischer Gewalt kommt es eben auch zu zahlreichen terroristischen Anschlägen. Die Personen des Zaren nehmen die neuen, ja die Nachfolger der Terroristen der ersten Phase nicht mehr ins Visier. Meine These dazu ist, dass eben das erste Mal sozusagen als nicht erfolgreich wahrgenommen wurde. Jetzt zielen die Terroristen eher schon auf Funktionsträger des zarischen Staates, aber es geht immer stärker in die Breite. Vor allen Dingen zwei Gruppierungen werden in dieser Zeit sehr stark mit Terrorismus in Verbindung gebracht. Das ist die Partei der Sozialrevolutionäre, die sozusagen Terrorismus als Markenzeichen hat. Das sind die größten Konkurrenten der Sozialdemokraten. Das sind die, die später als Bolschewiki die Oktoberrevolution dazu nutzen, die Macht an sich zu reißen. Das sind die Sozialdemokraten, die lehnen Terrorismus ab. Also diesen Terrorismus, diese Terroranschläge. Die Sozialrevolutionäre nutzen das als Markenzeichen. Und die sind sehr, sehr erfolgreich damit. Also die haben sehr viel mehr Zugang zu den Massen. Diese Taktik des Terrorismus schafft es immer wieder, große emotionale Gemeinschaften zu versammeln. Die zweite Gruppe sind die Anarchisten, die eben auch im Rahmen dieser Revolution entstehen. Anarchistische Gruppierungen viel weniger als sozusagen so eine geschlossene Partei identifizierbar als die Sozialrevolutionäre oder die Sozialdemokraten, was in der Natur der Sache liegt, könnte man sagen. Und die üben den sogenannten Massenterror aus. Also das ist ein Quellenbegriff, deshalb hier in Anführungsstrichen. Und dieser Massenterror, der besteht eben darin, dass Bomben in Kaffeehäuser oder in Kinos oder in kleine Läden geworfen werden. Häufig werden Expropriationen, also Raubüberfälle gemacht, um eben Geld zu erbeuten, um damit weitere Terroranschläge zu planen oder auch in anderer Weise politisch tätig zu werden. Dieser Massenterror, der macht die Quellenlage sehr diffus und das ist einer der Gründe, warum diese Phase viel weniger gut erforscht ist, weil man nicht so schön sozusagen die einzelnen Anschläge nehmen kann und sie ja unter die Lupe nehmen kann, dicht beschreiben kann. Dennoch ist diese Phase nicht weniger interessant und es gibt zahlreiche Verbindungen zur ersten Phase. Es gibt personelle Veränderungen, Kontinuitäten. Also es gibt tatsächlich noch Mitglieder der alten Narodnaya Volja, die noch leben und sozusagen noch so eine Art Heroenstatus in den Reihen der Sozialrevolutionäre haben. Zum Beispiel gibt es eine, Jekaterina Breschko-Breschkowskaja, die auch als Großmutter der Revolution bezeichnet wird, die eben in beiden politischen Gruppierungen tätig war. Und das ist nur die prominenteste, also davon gibt es einige. Und die Sozialrevolutionäre, die verstehen auch die Terroristen, die Alexander II. Ermordet haben, als ihre Inspiration, als ihre Vorgänger. Also sie bezeichnen sich auch häufig als Narodniki. Also was auch ebenfalls stabil bleibt, ist dieses Erbe von Vera Sasulitsch, dass die Terroristen versuchen, sich selbst als Opfer und die Opfer der terroristischen Anschläge als Täter darzustellen. Ich habe Ihnen jetzt hier mal Namen mitgebracht, die natürlich zunächst mal wie Schall und Rauch sind, weil Sie damit jetzt erstmal nichts verbinden können. Der berühmteste dieser Terroristen oder die beiden berühmtesten dieser Terroristen der Partei der Sozialrevolutionäre waren Boris Savinkov und Maria Spiridonova. Und die beiden berühmtesten Opfer waren Jaroslav Plewe, der Innenminister, der im Jahr 1904 ermordet wurde und der eben als das Erzübel und das Erzböse der Erzreaktionär des Russischen Reiches galt. Und das war der große Erfolg der Partei der Sozialrevolutionäre. Und diesen Erfolg, der hat eben für eine große Mobilisierung in dieser revolutionären Zeit durch die sozialrevolutionäre Partei geführt. Der zweitberühmteste war Sergei Alexandrowitsch, der Großfürst, der Onkel des Zaren, der Generalgouverneur von Moskau war und der ebenfalls aufgrund seiner reaktionären Haltung, aufgrund zahlreicher Übeltaten verhasst war. Und Sergei Alexandrowitsch ist interessant, der war sogar in den höheren Kreisen und in der Aristokratie verhasst. Er galt als homosexuell und hatte dementsprechend ganz schlechten Ruf. Und also außer vielleicht dem Zaren selbst und seiner Frau, die er natürlich auch hatte, hat wahrscheinlich niemand Sergei Alexandrowitsch, um das mal flapsig zu formulieren, eine Träne nachgeweint. Und hier ist sie wieder, dieser Versuch, diese große emotionale Gemeinschaft anzusprechen und wieder, wie Vera Sasulic das getan hat, ganz viel Zustimmung zu bekommen für diese eigentlich ruchlose und brutale Gewalttat, einen Menschen mit einer Bombe in die Luft zu sprengen. Radik Savinkov war der Drahtzieher dieser beiden Attentate. Er war selber also kein Attentäter, sondern eher jemand, der diese Attentate geplant hat, der aber eben der Held der sozialrevolutionären Partei war. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Erinnerungen eines Terroristen, das eigentlich ja fast ein Kriminalroman im Stil eines Sherlock-Holmes-Romans ist. Also Savinkov beschreibt dann auch, wie dann die ganze terroristische Gruppe sich verkleidet hat, um konspirative Identitäten wahrzunehmen und wie dann die Politiker ausspioniert wurden. Und das ist eigentlich auch eben ja als Zeitgenosse der Sherlock-Holmes-Romane ein ganz interessantes Thema, auch nochmal, was die kommunikative Strategie der Terroristen angeht. Und Savinkov selbst war wirklich, also er hat für die Partei der Sozialrevolutionäre, wie er selber gesagt hat, im Terror gearbeitet. Aber er war alles andere als irgendwie ein Sozialist oder links. Er war, hat sich eher so ein bisschen als oder galt als Gentleman-Terrorist. Er war natürlich ein Feind der zarischen Herrschaft. Aber er hat wie viele Terroristen immer gesagt, naja, die Politik, das ist eigentlich nichts für uns. Was wir machen, ist die Tat. Es gab in der revolutionären, in der terroristischen Öffentlichkeit ein sehr starkes anti-intellektuelles und auch antipolitisches Ressentiment. Also die haben sich tatsächlich eher als so eine Art bewaffneter Arm verstanden. Und dementsprechend ist es eben schwierig, dieser Terrorismusgeschichte mit eben den klassischen politischen Quellen, wie zum Beispiel Bekennerschreiben oder so, nahe zu kommen. Dazu kann ich vielleicht gleich auch noch ein paar Worte sagen. Ich habe Ihnen hier eine Karikatur aus dem sozialrevolutionären Umfeld mitgebracht, auf dem man nochmal ganz gut sehen kann, was eigentlich das Wesen dieses sozialrevolutionären Terrorismus ist. Die Terroristin ist sicherlich nicht zufällig hier eine Frau, gleichzeitig eine allegorische Verkörperung, also keine tatsächliche Person. Sie trägt eine aus der Französischen Revolution bekannte Jakobinerkappe und kegelt, das finde ich sehr interessant. Und dieser Kegel, den sie hier in der Hand hat, der ist eine Bombe, ne? Also es ist hier so ein bisschen abgeschnitten, das liegt an der Überlieferung dieser Karikatur. Und Sie sehen, hier kommt schon auf dieser Laufbahn eine neue Bombe, also das ist auch ein Teil der Botschaft dieser Karikatur. Und eben die eigentlich Mächtigen im Russischen Reich, also die Würdenträger der zarischen Autokratie, das sind hier die Kegel. Also die sind sozusagen klein und ohnmächtig, während eben die Terroristin ja kräftig und stark ist. Also hier werden diese Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt. Sie sehen, ein Kegel ist schon am Boden. Das ist Sergei Alexandrowitsch. Den kann man, obwohl er nur ein Kegel ist, eigentlich ganz gut auch an seinen Orden und so weiter erkennen und an seiner Kosakenmütze. Und der Kegel hier in der Mitte, das ist Nikolaus II. Und der hat ja auch den Mund so weit geöffnet. Und das ist ein Zeichen von Angst. Und das widersprach ganz extrem den soldatischen Tugenden, die diese Herrscherpersönlichkeiten haben mussten. Deshalb ist diese Karikatur in vielerlei Hinsicht ein Zeichen für diese ja gewünschte Machtumkehr und auch für diese Täter-Opfer-Umkehr, ne? Also diese Opfer werden natürlich hier sehr stark entmenschlicht, zu Spielzeugen erklärt, ihre eigenen Menschlichkeit beraubt und die Terroristin hier eben, wie gesagt, allegorisch sehr stark idealisiert. Das ist ja der Inhalt der Arbeit weitgehend, also die vielen einzelnen Anschläge zu nennen, das würde uns, glaube ich, hier zu weit führen. Aber die Frage bleibt natürlich, warum ist das alles für die Forschung interessant? Ich habe Ihnen hier drei Themen mitgebracht, die über die Erforschung des Terrorismus im Russischen Reich adressiert werden können. Das ist die Gewaltgeschichte, die in der Geschichtsschreibung des russischen Imperiums eine wichtige Rolle spielt. Sowohl das Russische Reich selbst als auch vor allen Dingen natürlich die Sowjetunion haben eine Geschichte, in der Gewalt eine besondere Rolle spielt. Das Russische Reich aber, also diese spätzarische Zeit, eigentlich viel weniger als sowohl die Bolschewiki als auch unsere Terroristen, die Sozialrevolutionäre, uns das eigentlich glauben machen wollen. Also diese Reformen Alexanders II. Haben eigentlich einen relativ modernen und geregelten Staat erschaffen. Und diese Übergriffe, die eben die Terroristen hier immer wieder geißeln, sind auch deswegen immer so auffällig gewesen, weil sie eigentlich nicht die Norm, sondern eher die Ausnahme dargestellt haben. Ich hatte ja schon anhand des Bildes aus der Zeitung und die Karikaturen, die sind natürlich auch in Zeitungen erschienen, ne, in revolutionären, in Untergrundzeitungen, die aber durchaus eine große Verbreitung hatten und vor allen Dingen im Ausland gelesen wurden. Es war, ist also auch eine transnationale Geschichte. Die Entwicklung der Medien und auch die Art und Weise, wie sie über Medien politische Ereignisse verbreiten, ist etwas, was man hier sehr gut sehen kann. Und natürlich Gender. Also Geschlechtergeschichte kann man hier sehr, sehr gut sehen, weil es einfach für die Zeitgenossen, aber auch für die Historiker immer wieder eine Überraschung war, dass diese Frauen diese Gewalt ausgeübt haben. Und das ist eigentlich interessant. Selbst im 20. Jahrhundert machen sich die Historiker immer noch Gedanken darüber, wie kann das sein? Wie können diese Frauen überhaupt Gewalt ausüben? Und haben eigentlich sich damit beschäftigt, das zu erklären. Wir, oder beziehungsweise ich bin jetzt in meinem Buch davon ausgegangen, dass es Frauen durchaus möglich ist, Gewalt auszuüben und habe jetzt nicht versucht, das irgendwie besonders zu erklären, sondern habe eher den Blick darauf gewandt, was das eben für die Botschaft der terroristischen Tat bedeutet, wenn sie von einer Frau ausgeübt wird. Und das war, ich habe das ja eben bei Vera Sasulic kurz angedeutet, das war in der Tat etwas, was die Botschaft des Terrorismus, dass die Opfer staatlicher Repression die eigentlichen historischen Täter ja, an ihnen Rache nehmen. Diese Botschaft, die ließ sich eben mit Hilfe von weiblichen Attentäterinnen sehr, sehr viel besser verbreiten. Ich habe Ihnen hier noch ein paar Quellen mitgebracht, aber mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt zum Abschluss zu der Frage kommen, was eigentlich denn jetzt tatsächlich neu ist. Klar, der geschlechtergeschichtliche Aspekt ist sicherlich neu, aber den haben vor mir auch einige andere Historikerinnen schon gesehen. Was an meiner Arbeit spezifisch ist, ist auf der einen Seite eine Kritik an der politischen Sinngebung des Terrorismus, dass der Terrorismus eben häufig innerhalb der politischen Legitimationsstrategien interpretiert wird, die die Terroristen selber angeben. Und was man anhand meiner Anschläge eigentlich ganz gut sehen kann, ist, dass die Terroristen ihre Bekennerschreiben sehr stark den Erwartungen des Publikums anpassen. Es gibt einige Terroranschläge, zu denen gibt es drei Bekennerschreiben. Ein Bekennerschreiben etwa an die Bauern des Russischen Reiches. Und dort wird dann die Enteignung der Gutsbesitzer gefordert und begründet, warum dafür der politische Täter sterben muss. Dann gibt es ein Bekennerschreiben an die Arbeiter des Russischen Reiches. Dort steht dann drin, dass eben Streiks und die Partei der Sozialdemokraten nicht die Interessen der Arbeiter vertreten, sondern nur die Sozialrevolutionäre. Und dann gibt es meistens noch ein Bekennerschreiben an, das wird dann meistens überschrieben, an die Revolutionäre in allen Teilen der Welt, in denen dann eben der Terroranschlag in den Kontext anderer revolutionärer Ereignisse in anderen Weltgegenden versucht wird einzubetten, um ihn zu legitimieren. Deshalb ist es aus meiner Sicht, und damit stehe ich natürlich nicht alleine da, ja nicht sinnvoll, anhand dieser Quellen der politischen Geschichte, anhand der Parteiprogramme, anhand der Bekennerschreiben zu ergründen, zu versuchen, was Terroristen eigentlich wollen. Stattdessen habe ich jetzt für meine Arbeit das Konzept der emotionalen Gemeinschaften eingeführt. Diese Gemeinschaften gehen nämlich über die klassischen sozialen Gruppen, Klassen hinaus. Und das ist genau das. Und dementsprechend gibt es eben auch dieses Mimikry, diesen Versuch, sowohl die Arbeiter als auch die Bauern, als auch die Bourgeoisie in der westlichen Welt anzusprechen, weil eben ja versucht wird, an eine Gemeinschaft zu appellieren, die eben tatsächlich groß genug ist und die es schafft, das verhasste System zum Einsturz zu bringen. Wie es damals bei Vera Sasulic einen ganz kurzen Moment lang gelungen ist. Ich habe Ihnen deshalb ja eine Art Definition mitgebracht, oder Definition ist vielleicht zu hoch gegriffen, es ist eher eine Erklärung. Eine emotionale Gemeinschaft bildet sich aus Menschen, die ein gemeinsames Gefühl verbindet, etwa Trauer über den Tod einer bewunderten Persönlichkeit, habe ich als Beispiel mal John F. Kennedy genommen, oder Freude als Gefühl, eben etwa über den Gewinn einer Fußball-Weltmeisterschaft. Natürlich überlappen sich hier auch zum Beispiel politische Demonstrationen, die auch eben durch Freude, durch Wut zusammengehalten werden, wenn wir zum Beispiel an die Demonstrationen, die letztlich zum Fall der Berliner Mauer geführt haben, denken. Emotionale Gemeinschaften können, und das ist ja ein Zeichen dafür, in einem historischen Moment sehr stark und sehr wirkmächtig sein, aber sie sind situativ und vergänglich. Eben anders, als wir das eben von ja, politischen Gemeinschaften oder Klassen erwarten. Ein Beispiel für diese emotionale Gemeinschaft wäre eben diese große Gruppe von Leuten, die nach dem Freispruch der Vera Sasulic ja, sich eben über diesen Freispruch gefreut haben. Und ich habe Ihnen hier ein Zitat aus den Erinnerungen des Richters mitgebracht. Anatoli Koni hat eben diesen Prozess geführt und erinnert sich an diesen Gefühlsausbruch, so nennt er es auch, der eben nach dem Freispruch geschah. Wer nicht dabei war, kann sich weder den Ausbruch von Geräuschen vorstellen, die die Stimme des Juryältesten übertönten, noch die Aufregung, die sich wie ein elektrischer Strom durch den ganzen Saal zog. Die unverhohlenen Freudenschreie, die hysterischen Schluchzer, der leidenschaftliche Applaus, das Stampfen der Füße, die Rufe, Bravo, Hurra, gut gemacht, Vera, Verotschka, Verotschka, alles verschmolz zu einem einzigen Rauschen, Stöhnen und Heulen. Viele bekreuzigten sich. Im oberen Stockwerk, der für die Öffentlichkeit reserviert war, umarmten sich die Menschen. Das ist eben ja dieses berühmte Beispiel für die emotionale Gemeinschaft, und diese Menschen, um die es hier geht, sind ja Mitglieder der Hocharistokratie, sind Minister, sind höhere Militärs, Kaufleute, sind eben sozusagen nicht nur die Arbeiter oder Bauern, die die Sozialrevolutionäre ansprechen wollen, sondern es ist eben eine sehr, sehr große Gemeinschaft, die sich in diesem kurzen historischen Moment hinter Vera Sasulic versammelt. Und eine solche Gemeinschaft wollen die Terroristen erreichen, um mit ihnen zusammen den Umsturz des Russischen Reiches zu planen. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, oder von denen ich Ihnen versprochen hatte, dass wir uns ganz am Ende der noch zuwenden und die vielleicht ja auch Stoff für unsere Diskussion sein kann, ist es relevant? Ist es heute in der Gegenwart relevant? Und ich habe das nochmal untergliedert in zwei Fragen. Also aus meiner Sicht kann man anhand der Geschichte des Terrorismus im Russischen Reich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert sehr gut sehen, wie Terrorismus eigentlich funktioniert. Und gucke mir natürlich auch terroristische Anschläge der Gegenwart mit diesem Arsenal von Einsichten und Methoden an und schaue mir auch die Quellen an. Und gleichzeitig ist natürlich auch eine Frage, funktioniert Terrorismus überhaupt? Und das ist natürlich auch in gewisser Weise eine aktuelle Frage. Ich habe mich ja zum Beispiel angesichts der Frage, die ja häufig aufgeworfen wird, ist es denkbar, dass irgendwo jemand mal auftritt und Wladimir Putin ermordet? Und ist dann alles vorbei oder ist dann alles anders? Und aus der Erfahrung der Terrorismushistorikerin würde ich eigentlich sagen, leider nein. Und ja, mit diesen Worten würde ich gerne die Diskussion eröffnen.
Das war die Historikerin Anke Hillbrenner über Terrorismus im Russischen Reich. Sie hat ihren Vortrag am 2. März 2023 gehalten im Rahmen des Programms der Bürgeruniversität der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.